Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 53. Wir nehmen auf am 18. Februar 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid und heute nicht mit von der Partie ist die Sonja. Dafür aber natürlich mit am Start die Stimme der Britta Arena, Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar. Und das war's ja fast schon.
Hallo, liebe Hörer.
Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen bei Männer reden über Fußball.
Genau. Männer murmeln.
Männer meckern über Fußball.
Oh ja, das ist gut. Das ist dem Anlass entsprechend. Wir haben ja jetzt 2-0-1 Niederlagen zu besprechen. Da werden wir vermutlich nicht so viel loben können. Genau. Aber auch ohne die Sonja, die heute leider keine Zeit für uns hat, haben wir natürlich trotzdem eine Groundhopping-Rubrik, mit der wir wie traditionell eigentlich schon beginnen wollen. Und wir hatten es ja letztes Mal angeteasert. Du wolltest uns noch was erzählen von deinem Besuch in Mainz kürzlich, Micha.
Ja, genau. Ich war beim Spiel Mainz 05 gegen Bayern München gewesen und aus einer besonderen Perspektive, und zwar machen der Holger, der die Stadionregie bei uns macht, und beziehungsweise die Firma, für die er das macht, die machen das eben auch in Mainz.
Das ist eine externe Firma, die diese Stadionregie macht, oder?
Genau, also der
die werden
der
da arbeitet so quasi beauftragt.
Genau, also eigentlich arbeitet er beim ZDF und ist aber dann auch führende Firma tätig, und die haben dann eben die Verträge sowohl bei Mainz 05 als auch eben bei in Wiesbaden, und bei uns ist ein Teil der Truppe dann dort, und dort sind es halt ein paar mehr, und die hatten eben angeboten, dass ich da auch mal mir das vor Ort bei einem Spiel anschauen könne, und dann habe ich dann gleich ins höchste Regal gegriffen und gefragt, ob ich das eben gegen die Bayern dann machen kann. Und
warum nicht das Angenehme mit dem Angenehmen verbinden?
So habe ich mir das mal gedacht, genau. Mhm. Und dann war ich da, bin dann auch zur Regiebesprechung schon dort gewesen und durfte dann da dabei sein.
Und nochmal kurz dazwischen gefragt, ist das auch so üblich hier, dass da auch bei den Regiebesprechungen, da bist du als Stadionsprecher, nimmst du auch üblicherweise dran teil, ja?
Da muss ich dann, das ist mein Arbeitsbeginn,
okay.
Genau, die Regiebesprechung, da wird eben nochmal, ja, der Ablaufplan, den gibt's ja vorher, und dann wird nochmal besprochen, wie dann die so Details zu den, sag ich mal, zu den zusätzlichen Geschichten, die rund um den Spieltag eben sind, oder auch, wozu gibt's eine, bei diesen Themen des Tages oder Spieltagsinfos, wozu gibt's eben dann eine Info auf der Anzeigetafel oder wo werde ich eben dann gezeigt, und dass man das einfach so bespricht, oder wenn ich jemanden habe, der oder wenn es eben jemanden gibt, den ich halt interviewe, oder wo es einfach eine Übergabe gibt, einfach den Ablauf, dass man das kurz bespricht, und genau, und auch natürlich für die Regie die entsprechenden technischen Sachen, weil die dann auch zum Beispiel beim als ich jetzt in Mainz war, da hatten sie für den Hansi Flick irgendwie keine Pappe, also kein Anzeigebild.
Ach so.
Warum auch immer.
Ja, der ist jetzt noch nicht so lange der Cheftrainer.
Ja, ist auch. Egal, also das sind halt so Details, und für mich war es jetzt ganz interessant. Ich habe jetzt von dem Stadionsprecher in Mainz dann gar nicht so viel mitbekommen. Das war ja auch so ein Ansinnen, aber weil der eben während des Spiels unten an dem Spielertunnel, also ziemlich höhe Mittellinie, oder auch vor dem Spiel und während dem Spiel hält er sich da eben auf, und da hatte ich keinen Zutritt, weil das ja über die Stadionregie lief.
Ja.
Und dann hatte ich eben Zutritt zu diesem Regieraum und habe mir das dann angeguckt und die haben mir das dann so auch noch ein bisschen erklärt, wer dafür was zuständig ist. Und Holger hat mir dann auch das unser Spiel in Hannover dann auf einem Bildschirm angemacht, also, dass ich das dann zumindest auch so nebenbei mitverfolgen konnte. Und ja, genau, und dann habe ich, also ich konnte dann auch während dem Spiel, bin ich dann auch mal rausgegangen, um das in die Stadionatmosphäre mitzuerleben. Und habe dann halt gestanden und genau, also es war, ja, man hat dann natürlich auch die Kommunikation zwischen Regie und Stadionsprecher mitbekommen, also ich habe das dann mitbekommen und genau, die haben dann natürlich dann noch zwei eigene Kameras, die dann für das Vor- und Halbzeitprogramm dann da, dass sie dann da eben innerhalb des Stadions senden.
Und das haben wir bei uns, ist eine, oder? Oder gibt's die gar
nicht mehr? Wir haben eine Kamera, aber die ist dann nur vor dem Spiel, also sprich die 40 Minuten, also die Zeit, wo ich dann eben auch auf dem Rasen bin und wo die Mannschaft dann rauskommt, dass das dann auch mitgefilmt wird. Und genau, die kommt dann eben genau nur vorm Spiel. Da ist es ein bisschen mehr, aber ist ja auch verständlich bei einem
ja. Abgesehen davon, dass das halt alles eine Nummer größer ist, eben weil es halt Bundesliga ist und Stadion entsprechend größer und so weiter, gibt es sonst noch wesentliche Unterschiede, wo du gedacht hast, aha, das läuft aber hier ganz anders, oder?
Nö, also vom Ablauf, also Regiebesprechung und, also gut, da waren halt auch mehr Leute dann dabei, aber so vom Prinzip so die Abläufe und auch so das, also wie es, was so dann vorm Spiel, das Programm vorm Spiel und auch in der Halbzeit ist schon vergleichbar.
Ja.
Also klar, der
ihr könnt mir vorstellen, dass es da so etablierte
Best-Practices genau, gibt.
Gerade wenn es die gleiche Firma macht, dass die wahrscheinlich eh, ich sag mal, das ähnlich handhaben da, ne?
Ja gut, da richten sie sich ja schon nach den Vereinswünschen. Also der Verein ist ja dann der Auftraggeber und der sagt ja dann, was er haben will und sie setzen es dann natürlich um.
Okay, ja.
Der Ablauf kommt ja dann nicht von der.
Aber ich meine, so viele Freiheiten gibt es da wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch schon alles DFL reglementiert, wie viel Zeit hast du und was darfst du da machen oder sowas.
Genau, aber vom Prinzip, der Ablaufplan kommt ja schon vom Verein. Mhm. Und sie setzen ihn dann dementsprechend um. Und ja, also das, das war schon ganz cool. Ja, aber ansonsten klar, so wie es bei uns jetzt ist, dass ich dann bei uns ist es halt so, dass ich ja während dem Spiel oben auch bei der Regie bin und dann aber auch praktisch, wir haben ja dann so eine Tür zum, also wie die Logen auch,
ja.
Hat man dann ja direkt eine Tür und kann zum Sitzplatz gehen. Mhm. Und in Mainz ist die Regie halt, da gibt es nur einen Ausgang zum Gang. Also sprich, das ist
okay, ja.
Und da ist auch dadurch, dass das Stadion größer ist, wäre das jetzt gar nicht so einfach, von unten mal eben hochzugehen. Und dann ist auch die Sicht nochmal ein bisschen eine andere. Also bei uns ist die Sicht schon gut.
Ja, das wird sich ja vielleicht dann auch mal ändern, jetzt wenn dann irgendwann die neuen Räumlichkeiten fertig sind in unserer Nordwestecke.
Genau, also der Umzug ist dann ja, gut, es soll ja Ende des Jahres ungefähr fertig sein. Und weiß jetzt nicht, ob das auch das Funktionsgebäude betrifft, habe ich jetzt nicht gefragt. Aber klar, da wird sich dann auch was ändern. Mhm. Und aber gut, das wird man dann sehen. Also es sind dann halt eingespielte Geschichten und also vom Prinzip waren die Abläufe jetzt ähnlich und ich habe dann halt so die Kommentare von ihm während dem Spiel so auch gehört, das war ganz lustig, weil er dann auch mitfiebert und genau, ansonsten Ergebnis ist ja bekannt und dann ja, nach dem Spiel,
glaube ich, auch alle das
genau, und ja. Nach dem Spiel bin ich dann halt gefahren und mir dann halt
Konntest sonst noch was mitnehmen, außer jetzt mal so einen Einblick, irgendwas, wo du denkst irgendwie, ah super, das sollten wir vielleicht irgendwie bei uns auch machen oder irgendwie?
Nee, das nicht. Also ich habe mitbekommen, also er ist ja schon jemand, der deutlich mit diesem rheinhessischen Akzent, das war jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber der halt
Rheuhessisch, oder?
Rheuhessisch, ja. Also der das dann auch so entsprechend macht. Ich habe ja auch einen gewissen Akzent, aber das war dann nochmal, fand ich, deutlicher. Ich weiß jetzt nicht, wie es...
Der Sprecher jetzt.
Ja, genau. Mhm. Und das aber auch so gewollt.
Ja.
Und Gut, die hatten dann auch diesen, oder wie bei uns gegen Aue war dann auch dort der Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz. Mhm. Und da hat er dann, das war dann eben auch ein Programmpunkt, wobei das sehr lang war. Also hat dann einen, ich glaube, ein Nachfahre von Überlebenden hat dann da gesprochen und Malu Dreyer war da und dann hat er, das war dann eben statt der Tribünenbegrüßung, die er ansonsten macht. Also okay. er begrüßt dann jede Tribüne und in Mainz ist ja auch so, dass er die Gäste nochmal besonders freundlich begrüßt werden. Ja. Und das fiel dann praktisch dem Zusatz oder diesem Gedenken, ja, das fiel jetzt nicht dem zum Opfer.
Das geht jetzt nicht gut, ja,
genau. Aber das wurde dann eben praktisch ersetzt, ja. Weil dann die Zeit nicht gereicht hat. Und klar, aber so eine Tribünenbegrüßung ist bei uns jetzt, ich mache das ja so ein bisschen, wenn ich, bevor ich die Spieler durchgehe. Und ansonsten ist das ja dann auch je nach Kulisse natürlich nochmal ein, dann was anderes, ja.
Okay. Gut. Spannend.
Ja, also eine kleine Fortbildung sozusagen.
Ja, warum denn nicht?
Ja.
Hast du uns sonst noch irgendwelche Touren mitgebracht?
Ja gut, und dann war ich letzte Woche, vor 10 Tagen war ich beim VCW gewesen, also beim Volleyball in der Halle am Platz der Deutschen Einheit und habe mir den Heimsieg gegen Lotto Suhl Thüringen heißen sie genau, angeguckt. Ich war zum ersten Mal jetzt dort und du hast ja auch schon davon berichtet, also ja klar, viel Klatschpappen
und Kirmes Disco
Gedöns und ja, also ich meine, so der letzte Satz, der war dann auch spannend, das hat dann auch Spaß gemacht beim Zugucken und klar, diese die haben dann auch ihre Standards, wenn sie dann blocken und ansonsten, ja, ich habe dann halt auch die lieber mit den Händen geklatscht, wenn ich anfeuern wollte, aber das war schon, da, das ist ja recht zentral und man kommt dann gut hin,
ja,
auch mit dem Bus und der Alex war mit seiner Freundin auch da, ich war mit CJ dann da, weil meine Frau kurzfristig erkrankt war und dann, ja, also
ich glaube vom SVW waren auch ein paar da oder mindestens, ich glaube bei Jules Schwadorf habe ich sie auf Instagram gesehen.
Also ich habe jetzt niemanden gesehen oder erkannt. Ich habe den Georg Kleine-Kathöfer, der ist da, der ist ja da regelmäßig auch. Und
ist der da noch aktiv? Der war ja früher da irgendwie Geschäftsführer oder sowas, ne? Bevor er dann bei uns interimsweise ja das mal gemacht hat.
Ob er da Fan ist oder auch noch irgendeine Funktion inne hat oder.
Ja. Und der Tobi Radloff ist da noch der Hallensprecher?
Genau.
Ja.
Genau. Ja, das. Ja, da war dann auch irgendwie Tag des Handwerks und keine Ahnung. Also,
okay, ja.
Aber es war diesmal ein Samstag. Normal spielen die ja mittwochs abends ihre Heimspiele. Und gut, es war eine.
Ach so, weil ich war damals, glaube ich, auch samstags da.
Ja, also manchmal spielen sie samstags, aber sehr viel häufiger spielen sie mittwochs
abends. Ah, okay.
Und ja, also da waren dann auch tatsächlich, glaube ich, so 20 Leute vom gegnerischen Team da. Und es hat mich so ein. Ja. Aber wie gesagt, Fans, ist halt dann schon auch eher laut und es ist ja mehr so ein, jetzt kein Dauerjubeln, aber schon ein regelmäßigeres Jubeln. Man macht da ja weniger wie beim Fußball so ein Anfeuern, sondern ist ja mehr ein ständiges Bejubeln.
Ja, ja.
Und das ist natürlich was ganz anderes und ja, und auch, dass man so sich erst hinsetzt, wenn der erste Punkt erzielt ist und war ich immer ganz froh, dass das relativ schnell da passiert ist.
Ach so, ja, die haben ja so diverse Rituale da, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ja. Und, ja, aber auch so dieses Reinkommen mit den Spielern, mit den Spielerinnen, wenn die dann so reinkommen, das ist schon so ganz, ganz nett, aber man muss das auch mögen. Ich fand's jetzt mal so ganz schön, das auch mal erlebt zu haben. Ich war ja mal bei den Rollstuhlbasketballern, ich war bei den Wiesbaden Phantoms beim Football und jetzt dort. Also ich glaube, ich habe jetzt so mehr oder weniger alles, was so Bundesliga-mäßig in Wiesbaden stattfindet, glaube ich mal so, zumindest an den Ballsportarten dann mal so.
Ansonsten hätte man natürlich noch, wie heißt denn das? Pferdeball.
Pferdeball?
Polo? Ja, nee, nicht Polo. Polo wird ja halt mit diesen Stöcken und so weiter. Sonst
ja.
Nee, es gibt, glaube, ja, Horseball heißt das, genau. Das wird auch gespielt, wo du tatsächlich so eine Art Ball hast, aber der hat so große Schlaufen dran, dass man besser packen kann sozusagen. Und der wird dann auch, glaube ich, in ein Tor geworfen oder in den Korb geworfen oder sonst irgendwas, aber halt natürlich halt alles zu Pferd.
Das findet in Biebrich statt oder wo?
Nee, also ich weiß, im Hofgut Adamstal, da gibt's das, glaube ich. Also ich meine, große Tochter ist ja früher geritten und da habe ich das irgendwann mal mitbekommen. Egal.
Ja, nee, also
Handball. Ja. Ich wollte mal hier zum Handball. Das ist ja nicht mehr so groß, wie es früher mal war, aber es gibt da immer noch hier diese, ich weiß nicht, ich glaube, HFR und Eintracht, die spielen ja, glaube ich, in so einer Spielgemeinschaft. Ich glaube, hier in der Halle da beim Arbeitsamt, wie heißt das hier, am Elsässerplatz gegenüber.
Mhm. Ja.
Ich glaube, da in der Halle, da ist das regelmäßig. Da wollte ich schon lange mal hin, aber hab's auch noch nicht geschafft.
Kannst du hinlaufen?
Du kannst ja auf jeden Fall hinlaufen, ja.
Ja, gut, bei Weilau-Massenheim war ich früher auch mal und bei Frankfurt Lions, als es die dann in der DL noch gab und so. Aber, also Eishockey.
Ja.
Aber gut, egal.
Lang her. Okay. Ich war auch nur so halb. Ja, den Hoppen kann man eigentlich schon gar nicht sagen. Ich war auf dem Hallberg, aber nicht auf dem Hauptplatz, sondern am Kunstrasenplatz. Da hat nämlich die U17 gespielt. Vom SVW in der B-Junioren-Bundesliga gegen die Eintracht Frankfurt. Die Eintracht Frankfurt, habe ich gesagt, ne? Man sagt eigentlich nur Eintracht Frankfurt.
Die
Eintracht,
Spielgemeinschaft Eintracht Frankfurt.
Ja, so heißen sie offiziell ja gar nicht, so hießen sie mal.
Ach so, aber die SGE heißt
es. Ja, ist ja. Jedenfalls, das war jetzt am Sonntag. Ich habe tatsächlich auch nur die erste Halbzeit gesehen, weil wir später noch Besuch bekommen haben, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ein B-Jugendspiel gesehen. Ich glaube, die A-Jugend habe ich schon mal auf dem Hallberg schon mal geschaut. Aber das ist schon gar nicht schlechter Fußball. Also das kann man sich durchaus angucken. War ja natürlich halt auch, ich sag mal so, die kleine Vereinsprominenz, also jetzt von uns halt natürlich so, unsere sportliche Leitung war natürlich da, aber auch von den Frankfurtern habe ich Andi Möller habe ich gesehen, der ist ja da jetzt irgendwie Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum, glaube ich, bei denen, oder sonst irgendwie von der ganzen Nachwuchsabteilung, der kam da auch vorbei.
Wie steht's bei dem um seine Backen? Der hat auch mal ein bisschen zugelegt, nachdem er...
Ja, nee, war
okay. Geht wieder? Das
war, also jetzt, er kam jetzt nicht irgendwie aufgedunsen vor oder
ja, so. Also ich bin also
jetzt, jetzt nur so im Vorbeigehen, also, aber er hat freundlich gegrüßt.
Ich bin der Letzte, der sich da groß drüber...
Ja. Wir im Glashaus. Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel ganzen. Ja. Nur, ich fand es ganz interessant, die Jungs, das sind ja da halt alles entsprechend so 16-, 17-Jährige halt. Das ist ganz interessant, weil die halt häufig noch, ich sag mal, sehr jungenhaft wirken, also jetzt noch nicht so körperlich jetzt noch nicht so ausgeprägt wie jetzt bei den A-Jugendlichen, das sind ja viele von denen sind ja schon fast schon erwachsene, sehr athletische Körper. Und bei den B-Junioren halt eben noch nicht, ne? Da merkst du halt wirklich, dass es so gerade so an der Grenze. Aber trotzdem schon mit ordentlich Dampf da unterwegs. Also das ist, ich sag mal so vom Spieltempo her und sowas. Klar, das ist jetzt nicht mit, ist kein Seniorenfußball, ja, oder Herrenfußball. Aber das, wie gesagt, das war gar nicht so schlecht zum Zugucken, da auch so diverse Aktionen und so. Ja, das nur so als kleiner Bericht von einer Halbzeit.
Wollen wir kurz von den B-Junioren berichten, wenn wir gerade dabei sind.
Ja, wir können es ja gerade noch hier an der Stelle ergänzen. Also zur Halbzeit, als ich ging, stand es 2-1, am Ende ist es 2-2 ausgegangen. Womit Wehen vor der Eintracht bleibt in der Tabelle. Die sind, glaube ich, aktuell Sechster in dieser 14er Liga. Und damit auch bestes hessisches Team in dem Alter. Ganz wichtig, Darmstadt steht weiter unten. Und ja genau, gegen Darmstadt haben sie nämlich letzte Woche in einem Nachholspiel ja gewonnen gehabt und dadurch stehen sie jetzt echt ganz gut da in der Tabelle eigentlich.
Die haben sehr regelmäßig gepunktet und ich meine, sie können immer noch absteigen, glaube ich, aber
ja,
da dürften schon nicht mehr so viele Punkte dazukommen.
Ja, haben jetzt glaube ich schon, was war es denn? Irgendwie so 6-7 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.
Ja, und halt auch 10 Teams hinter sich fast, ne? Oder so.
Ja, fast 8.
Ja. Genau, also das wäre echt klasse, wenn die das schaffen würden.
Ja.
Oder auch die Entwicklung ist ja einfach
gut. Genau, dann die, um das gerade vielleicht noch zu rund zu machen, die A-Junioren, die sind ja auch auf Kurs in der, was sind das dann, Regionalliga. Da sind sie ja Tabellenführer. Oder ist das Hessenliga? Nee, ich glaube
regional. Ich hätte jetzt Oberliga gesagt, aber.
Ja, weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls.
Ja, es ist ja die Hessenliga, klar, weil sie ja gegen Rheinland-Pfalz sah dann.
Ach so, genau, in der C-Jugend, da gibt's eine Regionalliga, so ist das. Oder wie auch immer, ist auch egal. Jedenfalls die, also ich meine, klar, da kommen dann am Ende noch irgendwie diese Aufstiegsspiele, aber zumindest sind sie auf dem Weg oder haben die Chance, da irgendwie Erster zu werden, sich wieder für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Und das wäre natürlich richtig gut, A- und B-Jugend in den Bundesligen zu haben, vor allem wenn dann jetzt die B-Jugendlichen, die dann jetzt rausgehen aus dem im nächsten Jahr aus dem Jahrgang, wenn die dann in der A-Jugend dann auch Bundesliga spielen könnten. Ne? Also könntest du tatsächlich dann ein paar Top-Leute dann vielleicht auch halten.
Genau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, halt höher, ja.
Ja, ja, genau. Naja, gut.
Genau, ist die Hessenliga, ja.
Ja. Gut, dann soll es mal das gewesen sein. Dann kommen wir mal zum Herrenteam, also sprich zu unserer Profimannschaft und sprechen mal über die letzten beiden Spiele. Wir hatten ein Heimspiel am Sonntagmittag gegen den VfL Bochum, das ging 0-1 verloren, und dann am letzten Samstag ein Auswärtsspiel in Regensburg, das ging ebenfalls 0-1 verloren. Und beide Male konnte man sich eigentlich ärgern, hätte man beides nicht verlieren müssen. Kann man das mal so ganz grob zusammenfassen?
Ja, gut, ja. Gut zusammengefasst.
Okay.
Was haben wir noch?
Ja, dann
also. Also ich habe mich über das Spiel zu Hause gegen Bochum etwas mehr, oder das empfinde ich als ärgerlicher, weil wir dort einfach sehr viele Chancen haben liegen lassen. Wir haben sicherlich auch ein paar Chancen zu viel zugelassen nach meinem Geschmack. Aber gut, für mich hattest du gerade in der ersten Halbzeit hatten sie eine sehr starke Anfangsphase. Ich glaube, so den ersten Schuss, die erste Chance gab es für Bochum, aber danach gab es viele Tempogegenstöße, gerade über links, über Dittgen, und auch der hat ja dann zweimal geschossen, und ich glaube, Chiré hat dann noch so einen nicht so einfach zu nehmenden, aber ja. Du hattest auf jeden Fall genug Chancen, und da waren die Bochumer nicht so gut sortiert, und das haben wir oft genutzt in der Anfangsphase.
Das hat so ein bisschen an das Spiel gegen Aue erinnert, wo sie auch gleich mit viel Druck rauskamen.
Genau.
Ja.
Und oder auch selbst gegen Kiel hast du ja, das war ja dann,
ja.
Der Anfang war ja noch gut, hast ja noch schnell geführt.
Das war aber, sogar mal tatsächlich in Führung gegangen, ja.
Du hast da gut angefangen, hast Druck gemacht, und ja, und dann ist aber irgendwie der Ball nicht rein, und wie gesagt, dadurch, dass du die Bochumer nicht so ganz konsequent wegverteidigt bekommen hast, haben die schon auch immer mal, also kurz vor deren Tor hatten die auch nochmal so eine Chance gehabt, und irgendwann war er dann halt drin. Und ja, je länger das Spiel ging, dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich glaube, das ist so ein Spiel, da machst du heute kein Tor, da kannst du 3 Stunden spielen und schießt kein Tor.
Vor allem war dann halt so in der zweiten Halbzeit irgendwie so das ganz große Aufbäumen hat mir gefehlt. Also ich meine, Rehm hat halt irgendwie noch Stürmer halt reingeschmissen, aber die Einwechslungen haben irgendwie nicht viel gebracht.
Ja, du hast ja in der ersten Halbzeit noch auch den Kopfball von Chato, der dann an die Latte nur geht.
Ja, ja. Und es gab schon noch die Möglichkeit.
Dann auch dann, ich glaube, also zum Anfang der zweiten Halbzeit war es auch noch okay, aber gegen Ende raus wurde es halt immer weniger.
Ja, also ich denke dann, das war fast eine halbe Stunde lang, das waren dann eigentlich dann, weiß ich nicht, da standen sie halt da vorne drin, aber da kam auch gar nichts mehr an eigentlich.
Ja, ist ein Thema, was wir gleich auch gerne nochmal besprechen können, oder wir können es auch jetzt besprechen. Also ich finde generell, dass die bei den letzten Spielen von der Bank zu wenig kam.
Ja.
Ja, also sprich, wenn du gewechselt hast, dann war es nicht so, dass du meintest, oh, da ist jetzt nochmal ein frischer Mann, jemand, der da frischen Wind bringt, sondern es ist halt, naja gut, der fügt sich da so ein, oder man sieht ihn halt nicht, oder keine Ahnung, also irgendwie hat mir da so, also die so, entweder fehlt die Qualität oder eben auch die hinten raus, die vielleicht auch die geistige Frische und auch der vielleicht so die Cleverness, das dann eben auch so zu spielen, dass du nochmal zu Chancen kommst. Irgendwie wirkt es dann gegen Ende, vielleicht sind sie dann, wenn sie hinten liegen, auch verunsichert und also, oder es kommt von außen dann kein neuer Impuls, ich weiß es nicht. Also gegen Aue war, glaube ich, dann haben sie irgendwie nicht richtig, da haben sie noch ganz gut kombiniert, aber haben dann irgendwie
Da hätten wir was 2-0 auch machen können.
Ja, genau. Da haben sie aber die Konter da durch mangelnde Abstimmung oder wie auch immer, ja. Dann haben sie da die Bälle verloren. Aue ist vielleicht auch nochmal eher eine Mannschaft, die mitspielt. Bochum hat uns, würde ich sagen, mit unseren eigenen Mitteln geschlagen.
Ja. Die haben den Gedanken hatte ich auch, ja.
Also sicherlich ein bisschen Glück gehabt bei unseren Chancen, weil die haben sie nicht gut verteidigt. Da hätten wir
Torwart hat ein paar Mal sehr gut gehalten.
Genau, also der Torwart hat gut gehalten und sie haben aber auch oftmals in der entscheidenden Situation noch die Grätsche ausgepackt und den Fuß dazwischen bekommen oder waren da doch noch so ein enger Mann dran, dass sie noch ein bisschen gestört haben. Also haben so ein bisschen erzwungenes Glück und halt vorne die eine Chance genutzt. Also eine von den paar, die sie hatten,
aber hatten mehrere,
vom Prinzip sich schon hinten reingeschmissen, alles gegeben und halt mit Glück den Sieg sich irgendwo auch verdient.
Ja, schon.
Ja, also es war so ein Ding, wo du sagst, okay, ist jetzt nicht komplett ungerecht, ne? Also ist du hast halt das
frustrierend, nicht gemacht, weil du halt keine einzige Chance genutzt hast.
Ja. Genau, und Bochum hat halt einfach das Glück gehabt, dass wir die Chance nicht genutzt haben. Und wenn du das Hinspiel dann noch dazu zählst, dass du da jetzt einen Punkt holst in den beiden Spielen, ist halt schon ein Witz, ja.
Ja, das stimmt. Ja, klar. Gut, okay, das war jetzt natürlich eine andere Geschichte.
Ja, aber geht ja wieder, hat ja nichts zur Sache, aber es ist zweimal ärgerlich
gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir doch gerade mal direkt weiter mit dem Auswärtsspiel in Regensburg. Da musste man natürlich dann auch, gab es natürlich sogar auch gewisse Parallelen zu einem Spiel in der Hinrunde. Jetzt nicht das Regensburg-Spiel aus der Hinrunde, sondern eben man fühlte sich an Dresden erinnert.
Ich habe gerade genickt, falls ich nicht gehört habe.
Ihr da draußen. also erstmal keine Ahnung, die ersten 10 Minuten dachte ich, ach du lieber Himmel, das ist eine Vollkatastrophe. Da weiß ich, hat Regensburg halt Druck gemacht, auch die eine oder andere Chance. Wir standen nur hinten drin und haben den Ball kaum über die Mittellinie ich meine, dass man den Ball dann rausschlägt, okay, ist ja nichts gegen zu sagen, aber der müsste dann auch mal irgendwo hingehen. Ja, aber der kam ja jedes Mal postwendend zurück. Da dachte ich schon, ach du Jemini, was ist denn da los? Und dann mit einem Schlag gab es einen Konter und ab dann waren wir eigentlich im Spiel.
Genau, muss dazu sagen, dass Aigner ja nicht wegen muskulärer Probleme
ist nicht mitgefahren, genau, und dann kam es dann tatsächlich zum Debüt von Sidney Friede, über den spreche ich mir gleich noch.
Genau, und ja, dann hatte ich mich irgendwann dann gefreut übers 0-1.
Genau, irgendwie Dittgen hat das auf der linken Seite sehr gut gemacht, flankt rein an die Strafraumgrenze eigentlich zentral, wo Schäffler den Ball dagegen über dem Verteidiger behauptet und dann auch in gewohnter Manier einschiebt. Aber dann kam natürlich wieder unser Freund, der Videoassistent. Sehr passend, weil bei dem letzten bei zwei Skandalspielen war ja Schiedsrichter, war der Videoassistent, war Alexander, nee, wie heißt er? Doch, Alexander Sater, ne?
Alexander Sater war es gegen Kiel, meine ich.
Ja.
Der Videoschiri und gegen Hamburg.
So. Und, oder gegen Kiel, nee, gegen Kiel und gegen Dresden? Ist egal.
Nee, Hamburg und Kiel meine ich.
Hamburg und Kiel.
Aber jetzt war er ja der normale, also
jetzt war er der Hauptschiedsrichter, aber
er hat ja jetzt nicht viel falsch gemacht.
Nee, natürlich nicht. Aber passenderweise gab es dann jetzt wieder hier VAR-Einsatz. Und also letztendlich, Schäfflers Tor zählte nicht wegen wirklich hauchdünnem Abseits.
Ja, wobei ich dann schon auch gesehen habe bei der Wiederholung, dachte ich so, oh, ich glaube, das war Abseits oder es könnte Abseits gewesen sein, sagen wir so. Und dann hatte ich schon so gut, vielleicht ist es Glück und es ist gerade gleiche Höhe und dann waren es aber ein paar Zentimeter.
Aber wenn die halt da schon 2 Minuten lang da ihre Bilder vor und zurückspulen und dann irgendwo ihr Lot fällen, ich weiß ja nicht.
Ja, dieses im Zweifel gibt's halt nicht mehr, ne?
Nee. Naja.
Das war blöd.
Ja, Pech.
Vor allem, weil ja dann, wenn man es, der interessierte Zuhörer weiß es, das Tor von Regensburg war ja nicht minder knapp, nur halt genau die entsprechenden Zentimeter in die andere Richtung. Das heißt, wenn es optimal läuft für uns, zählt unser Tor und denen erst nicht. Ja, und klar, je nach Spielverlauf gewinnen wir dann da vielleicht, aber so war es in beiden Fällen knapp gegen uns, aber
ja, nee, also kann man jetzt keinen Vorwurf machen, sind jetzt keine Fehlentscheidungen. Ne?
Nee, halt genau, also die waren ja richtig, die Entscheidung, nur es war halt in beiden Situationen ganz knapp. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann doof, zumal die ja das Schiedsrichtergespann hat unser Tor ja zählen lassen Und zum Beispiel, als wir in Nürnberg gespielt haben, war es ja so, dass wir das 1-0 machen, der Schiri dann abseits, oder der Linienrichter abseits winkt und dann der Videoassistent sagt, nee, war kein Abseits, man hat es gezählt. Das war ja dann praktisch das Gegenbeispiel.
Ja.
Aber gut, es war halt eine schöne Aktion, weil Scheffler den ja so halb den annimmt und dann so aus so halb hoch am Torwart vorbeilegt.
Ja, ja.
Also das war ja, schon.
War schon auch technisch nicht schlecht gemacht, ja.
Genau. Und ja, dann haben wir aber leider nicht so wirklich nachlegen können.
Ja, also ich meine, das schon, also es gab schon noch ein paar Chancen. Ich glaube, Dipken hatte nochmal einen Schuss, Chiré hatte, glaube ich, auch eine Chance. Jetzt nicht die Monsterchancen, aber schon. Und eigentlich so bis zur Halbzeit waren wir eigentlich auch die bessere Mannschaft. Also hat man deutlich mehr vom Spiel gehabt.
Stand 0-0, ne?
Genau, zur Pause war es dann 0-0. Und dann relativ bald nach der Pause fiel halt eben das 0-1. Und auch da halt wieder, es fiel dann eigentlich nicht viel ein. Ich meine, viele lange Bälle, die halt aber irgendwo nirgends ankamen. Die wenigen guten Aktionen, also es hat eigentlich bis zur Nachspielzeit gedauert, bis nochmal ein richtig gefährlich wurde. Knöll hatte dann noch halt eine Riesenchance und schiebt ihn halt knapp am Tor vorbei.
Den hätte er schon machen.
Ja, nicht. Hätte er schon machen können.
Hätte er schon machen müssen.
Aber ich sag mal, immer dann, wenn es richtig gefährlich wurde, war das eigentlich nicht nach einem langen Ball. Wollen wir die lange Balldiskussion jetzt gerade aufmachen?
Ich glaube, zu Regensburg gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sagen, ne? Außer dass eben auch da die Einwechslung nicht viel.
Gut, Knöll hätte halt das veredeln können. Okay, aber ansonsten waren es auch die gleichen. Knöll kam, Tietz kam. Okay, diesmal ist Röcker nicht rausgegangen, sondern stand vorne mit drin halt als zusätzliche Spielstation.
Friede war, glaube ich, der Erste, der gegangen ist. Oder? Kam ja. Auch Schipnowski?
Ja, ich glaube, Schipnowski kam als Erster, ja.
Ja, aber das war halt, ich meine, gut, Regensburg, ja. Also genau, die lange Balldiskussion, da hat der Trainer ja was zugesagt, ne?
Genau. Das war ja eine Frage auf der letzten Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel. Und da hat er es im Prinzip verteidigt. Hat es auch gut argumentiert, finde ich. Also zum einen sagte gegen einen langen Ball, wenn der, ich sag mal, gut vorbereitet war, so sein Wort, also sprich, soll wohl heißen, irgendwie, es guckt einer tatsächlich und spielt einen konzentriert, versucht er seinen Mann anzuspielen und spielt dann einen langen Ball, ist ein absolut adäquates Mittel, gerade wenn man halt auch Leute hat wie Scheffler, auch Chiré, die können auch mit langen Bällen durchaus mal was anfangen und ablegen oder so. Also von daher legitimes Mittel, um da auch schnell in die gegnerische Hälfte zu kommen. Und das andere ist, wenn der Gegner halt presst, bevor man sich da jetzt irgendwie versucht, spielerisch aus der Situation zu lösen und dann da halt irgendwie in der gefährlichen Zone den Ball verliert, schlägt man lieber raus. Ist auch in Ordnung, kann ich auch mitleben. Nur das, was wir dann halt gegen Regensburg gesehen haben, sah für mich halt danach aus, dass wirklich einfach jeder Ball nur planlos irgendwo hingeschlagen wurde. Ich glaube, da kam kein einziger an. Egal, ob es jetzt ein Befreiungsschlag war, die landeten irgendwie auf Höhe der Mittellinie direkt beim Gegner, oder die angeblich konzentrierten und vorbereiteten Bälle, da kam ja auch keiner an. Kannst du dich an einen einzigen guten langen Ball erinnern, der irgendwie zum Mitspieler kam?
Oder bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber es war...
Ich habe halt ein bisschen drauf geachtet, halt
eben,
weil es halt vorher so thematisiert war.
Also wir hatten ja nicht viele Torchancen gegen Regensburg in der zweiten Halbzeit, mit Ausnahme dann da eben in der Nachspielzeit. Und also ich glaube, das, was der Rüdiger Rehm meint, mit einem vorbereiteten langen Ball, ist eben, dass du nicht nur einen gewollten, konzentrierten langen Ball spielst, sondern dass auch die Mitspieler wissen, was gleich passiert und sich schon so stellen, dass sie eben, wenn der Ball abgewehrt wird, dann nennt man ja diesen zweiten Ball, dann, dass sie den dann eben durch eine Überzahl in der Nähe dort eben erobern und von dort das Spiel fortsetzen, wo der Gegner eben dann etwas ungeordneter steht, weil der Ball eben sehr schnell den Ort gewechselt hat. Und das hat tatsächlich gegen Regensburg nicht funktioniert. Gegen Bochum war es ja so, dass wir unsere Chancen auch viel durch die Ballgewinne und das schnelle Umschalten am Anfang hatten. Ja, also
Also wenn auch jetzt gegen Regensburg. Die erste Chance, das war halt irgendwie dann schnelles Anspiel, irgendwie, ich glaube, Friede, so halb im Fallen, halb im Liegen, irgendwie spielte dann da in den freien Raum, wo halt Schwede mit Geschwindigkeit kommt. So, kein langer Ball. Dann das andere war irgendwie, weiß nicht, so knapp hinter der Mittellinie, irgendwie Dittgen wird da angespielt, aber auch nicht irgendwie lang, setzt sich dann gegen den Gegenspieler durch und flankt halt sofort rein.
Wobei, das würde ich schon als ansatzweise langen Ball sehen, weil Dittgen war, glaube ich, so kurz hinter der Mittellinie. Ja. Und spielt ihn dann so auf Schäffler, der dann so kurz vorm 16er steht. Also das würde ich schon als aber es ist nicht der klassische lange Ball als Spielaufbau.
Ja.
Genau, also das ist ja das eher, ne, wenn dir von den Abwehrspielern das kommt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das, was du meinst.
Genau. Und das hat man ja ohne Ende. Also ich meine, das ist ja auch ganz häufig, entweder, dass der Torwart halt direkt lang rausschlägt oder halt vom Verteidiger. Viel weiter nach vorne bauen wir ja gar nicht auf. Also wir bauen ja nie über den Sechser auf. Dafür ist Chato wahrscheinlich auch nicht so ganz der richtige Mann, der zwar erneut super Leistung gezeigt hat und da alles abräumt und alles abläuft, aber für den Spielaufbau ist er jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt wohl vorgesehen. So. Nee, was mich halt nur stört, irgendwie, du hast halt diese langen Bälle, aber die immer dann, wenn es gefährlich wurde, war eigentlich dann, wenn du schnell über außen gespielt hast.
Richtig. Genau, also ich glaube, man spielt diese langen Bälle ja auch, weil man die Gegenstöße des Gegners verhindern will, also sprich, wenn man selbst im Spielaufbau den Ball verliert, dass man dann eben nicht, weil ich, das war das, was uns am Anfang der Saison eben auch viel Gegentore eingebrockt hat. Trotz allem wird es eben nur mit den langen Bällen nicht funktionieren und es gibt immer wieder Situationen, wo du eben auch den kürzeren Ball spielen kannst. Ansonsten finde ich es halt auch, wenn man halt merkt, dass es nicht funktioniert während im Laufe eines Spiels, dann müsste man doch meiner Meinung nach schon auch noch einen Plan B in der Tasche haben. Der jetzt nicht nur beinhaltet, okay, wir wechseln den und den, sondern dass man eben auch sagt, okay, wir spielen eben jetzt nicht mehr nur lange Bälle dahin, sondern wie gesagt, es muss ja dann noch ein anderes Mittel geben, weil ansonsten wirst du halt dann auch schnell ausrechenbar. Und gerade so Teams wie dann, ja, die jetzt nicht unbedingt mitspielen, wird es dann schwer. Gerade wenn du auch in Rückstand gerätst. Hm. Und ich glaube, ein Teil des Problems ist auch, dass sie eben Schäffler gut aus dem Spiel nehmen. Jetzt
seit der Winterpause, ja.
Genau, nach der Winterpause.
Zumindest konnte er sich bis jetzt noch sehr in Szene setzen. Also hat relativ wenig auffällige Aktionen.
Das meine ich. Also er muss ja nicht ständig, dass er nicht immer nur ständig die Tore weiterschießt, ist klar. Gegen Regensburg hat er ja eine gute Szene gehabt. Aber ich fand, dass er also vor der Winterpause sehr viel stärker auch beteiligt war im Spielaufbau. Also sprich, dass er die Bälle mal festgemacht hat, Leute mitgenommen hat oder dann auch dann eben auch angespielt wurde und dann teilweise hat er dann ja auch mal einen stehen lassen und abgezogen und sowas. Er hat, glaube ich, gefühlt oder so meiner Wahrnehmung nach sehr viel weniger Ballaktionen. Mhm. Und da weiß ich gerade nicht, woran das liegt. Also dass die Gegner auf den Schäffler achten, das war ja spätestens nach den ersten paar Spielen auch klar eigentlich.
Ja.
Und da brauchst du ja auch normal keine Winterpause, um zu gucken, wie du den wen Wiesbadener Stürmer dann dazu stellst. Also von daher weiß ich gerade nicht, woran das. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Also was er dann, er hat ja selbst auch gesagt, er ist bei 14 Toren seiner Rechnung nach.
Ja, er hat 14 Mal getroffen, hat halt nur 12 Mal gezählt.
Ja. Genau, ja. Aber gut. Ich bin jetzt auch so durch diese beiden Spiele wieder deutlich pessimistischer, was so das Ziel Klassenerhalt angeht, weil ich so das Gefühl habe, das sind halt so, du hast ganz gut gespielt, du hättest beide Spiele unentschieden spielen können, das wäre vielleicht noch so am gerechtesten gewesen, hättest auch Bochum gewinnen können, aber wenn du halt ganz gut spielst und dann aber nicht die Punkte machst und dann auch hinten drin stehst mit, dann ist das natürlich so gefährlich, weil jetzt ja auch wieder noch ein paar Gegner kommen, wo es dann deutlich schwieriger wird wieder.
So, das sind jetzt eigentlich, wobei, ich meine, das war auch in der Hinrunde schon so. Wir haben viele von den Punkten eigentlich an den eher unmöglichen Orten geholt. Ja.
Wie viele Spiele haben wir jetzt gemacht in der Rückrunde?
Fünf? Das war jetzt der 22. Spieltag, ne? Es kommt, also 18, 19, 20, 21, ja genau.
Das heißt, wir hatten in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt noch Einen Punkt.
Genau.
Und haben die nächsten zwei Spiele noch verloren.
Ja, ja, klar. Also ich meine, wir stehen im Vergleich zur Hinrunde immer noch deutlich besser da.
Jetzt
ja.
haben wir 7, ne?
Ja.
Nur es heißt ja auch nicht, dass du dann wieder gegen die anderen Gegner so viele Punkte wiederholst, ne, automatisch. Ne?
Und, so, ob ein zweites Mal gegen Stuttgart gewinnen, ist noch sehr fraglich beispielsweise.
Und ob du in Hamburg einen Punkt holst, genau.
So, solche Sachen. Also wir müssen schon, müssen wir mehr Punkte holen als in der Vorrunde und wir müssen sie gegen andere Gegner holen. So viel steht schon mal fest. Okay, das sind jetzt Binsen.
Genau, aber es ist einfach so, dass ich so denke, so, klar war es auch ärgerlich, das ist wie so am Anfang, wo man so das Gefühl hatte, es muss sehr viel zusammenkommen, dass wir das Spiel gewinnen. Also sprich, die knappen Situationen müssen für uns ausgehen und da hatte ich zwischendurch mal ein besseres Gefühl. Mhm. Dann, da sah es besser aus. Weiß es aber nicht, inwieweit das, dazu bin ich jetzt auch zu weit weg vom Trainingsinput und,
Ja. Ja, gut, wir können es nur weiter beobachten. Ich habe jetzt auch keine Patentlösung. Was halt nur sehr auffällig ist, halt irgendwie so dieses in Rückstand geraten und dann halt irgendwelche dann einfach nur zusätzliche Stürmer reinschmeißen. Das hat irgendwie gerade mal null gebracht jetzt in den letzten beiden Spielen.
Das stimmt. Ich meine, du hast natürlich deine Abwehr jetzt gefunden mit Darms, Röcker, Mockenhaupt als Dreierkette und außen dann eben Rovca und
Schwede,
genau, der mir auch ganz gut gefällt eigentlich.
Ja, vielleicht jetzt nicht gerade eine Eins, aber es ist okay.
Ja, genau, also natürlich auch im Vergleich zu dem, was wir sonst uns auch hatten. Und Ditgen ist sowieso, also Ditgen und Chato, finde ich, sind momentan die Aktivposten. Ja. Scheffler leider halt noch nicht wieder. Ja. Und das ist halt auch, glaube ich, das, so Scheffler und Aigner, das waren halt die, die dich dann auch getragen haben, teilweise.
Genau, Aigner war bis jetzt auch nicht so.
Dann haben sie uns. Und, das war halt, das fehlt dir halt gerade, ne? Vielleicht, weil sie gerade eine Formdelle haben oder Aigner vielleicht auch nicht ganz fit ist, ne? Die Qualität können wir nicht so gut, das kann man nicht einfach so kompensieren, ja? Und ja, und ein Tietz, ja, weiß ich nicht, das war jetzt, der kam ja über die Einwechslungen da auch nicht hinaus und zeigt halt auch nicht unbedingt, dass man ihn aufstellen sollte, das meine ich halt. Ja. Und ja, ich meine, du hast jetzt dadurch, dass du mit einem Sechser spielst, natürlich dann auch gleich für Lorch, Gül, Tietz, Rivero,
ja.
Sieht's dann schlecht aus? Ich meine, das wäre ja auch eine Option, dass man sagt, okay, man bringt dann eben einen Tietz, Rivero noch mal rein, der vielleicht spielerisch auch noch was lösen kann im Mittelfeld, ne?
Aber es ist halt auch nicht unbedingt der Mann, der den du beim Rückstand bringst, oder?
Das ist halt jetzt der Punkt. Ja. Du hast halt dadurch, dass du jetzt eigentlich offensiver spielst, wie mit dem neuen System, als noch in der Rückrunde, sieht's aber offensiv nicht besser aus.
Mhm.
Oder?
Ja.
Also dieses.
Also ich meine, an sich hat mich das ja gefreut, weil dadurch halt wieder dauerhaft Platz für Chiré da ist, was ich prinzipiell begrüße.
Ja.
Aber und wenn man halt vorher sagt, irgendwie gut, wir machen eh nicht viel im Mittelfeld, außer dass da einer abräumen muss und irgendwie die Löcher zumachen muss. Aber ich sag mal, Spielaufbau passiert nicht durch die Mitte, sondern halt eben entweder über den schnellen Ball über außen oder den langen Ball. Dann ist es auch nur konsequent, wenn du sagst, okay, dann brauche ich auch keine zwei Sechser. Aber
ja, aber wenn du dann halt so einen Achter oder so vielleicht hast, ja. Der dann
ja, die Variante hatten wir jetzt eigentlich mit Friede.
Ja, aber der hat ja außen gespielt, oder?
Nee, der Friede hat zentral gespielt, Chiré hat auf außen gespielt.
Ah, okay, ja gut. Genau. Aber ja, ich habe nicht viel gesehen dann.
So, genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Das wäre jetzt auch noch so ein Diskussionspunkt, den ich hier stehen habe. Jetzt hat er endlich sein Debüt gegeben. Man könnte ja annehmen, der Junge ist heiß, der will es jetzt allen beweisen, der will zeigen, hier, zweite Liga kann ich. Selbst das, da bin ich eigentlich noch zu gut für, so ungefähr. Und dafür war es dann ziemlich dünn. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen undankbar, das jetzt halt an ein bisschen mehr als eine Halbzeit jetzt irgendwie festzumachen, aber man hat halt nichts von ihm gesehen. Außer diese eine Vorlage jetzt auf Schwede.
Ja.
Aber ja. Ansonsten lief da halt auch so mit irgendwie, aber weiß ich
nicht. Nö, also jetzt, ja. Genau so eine Verpflichtung, wie wir gesagt haben, die wir nicht unbedingt brauchen. Jemand, der halt dann auch sagt, okay, ja.
Ja.
Kannst du auch bringen, aber so.
Genau. Also, okay.
Vielleicht kommt da noch mehr.
Das ja, das ist klar. Wir wollen jetzt auch nicht.
Vielleicht fehlt bei ihm auch der eine Moment, wo es dann so zumindest im Kopf für ihn dann Klick macht, ne? Wo er dann, er spielt den Schnittstellenpass, ja, und das führt zum Siegtor im besten Fall. Und danach schwillt die Brust, vielleicht braucht er das auch gar nicht, dass die Schwust noch ein bisschen anschwillt, aber das ist einfach so gefühlt so dieses angekommen und so, aber manchmal sind so einzelne Aktionen, die einen so viel selbstbewusster erscheinen lassen,
ja, ja, klar,
dass man dann eben auch einfach so sagt, ja, und jetzt spiele ich den Ball und der rutscht eben noch durch oder der kommt in 2 Zentimeter weit links genug, dass der Verteidiger nicht drankommt. Mhm. Ne? Das kann sein, aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo es herkommen sollte.
Ja, gut, okay, ich meine.
Also bei ihm jetzt, ich einer, wo man sagt, boah, der explodiert gleich.
Das, glaubst du, der spielt jetzt gegen Fürth das nächste Spiel wieder in der Startelf?
Ich würde mal sagen, wenn Aigner wieder fit ist, würde ich vermuten, dass er ihn wieder aufstellt.
Ja, also es klang jetzt nicht
das
so.
Es klang eher so, als wäre er noch nicht wieder fit.
Ja.
Und dann würde ich, also wie gesagt, das ist halt dann schwer ohne die Trainingseindrücke, aber wenn der Trainer denkt, dass er die beste Option ist, dann sollte ihm nochmal eine Chance geben.
Mhm.
Ja, würde ich so sehen. Außer es ist jetzt einer, der im Training da richtig auftritt und er kommt an ihm nicht vorbei, aber so vom Prinzip sollte man ihm ruhig nochmal eine Chance geben und wenn es dann halt wieder nichts ist, dann wird es natürlich dann irgendwann schwierig, ja.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass er diesmal vielleicht eingewechselt wird. Und weil ich meinetwegen den Titsch Rivero von Anfang an spielt.
Dass Giré auf Außen ist und mit Dütken die beiden Außen sind und sie wieder vom System ein bisschen weggehen.
Ja, so Titsch Rivero, der kann ja auch ein bisschen offensiver, so im Prinzip so ein Achter,
ja.
Vor Chato. Ja, genau, Giré und Dütken außen, ja. Mal gucken. Das wäre jetzt mal so gefühlsmäßig mein Aufstellungstipp, der kommt vielleicht morgen. Mal gucken. Vielleicht gehe ich morgen auf die Pressekonferenz und stelle wieder blöde Fragen. Vielleicht kriegen wir da schon mehr raus. Ja,
nur gute Fragen.
Ansonsten zufrieden. Ich war ja bei dem VfL Bochum Podcast zu Gast. Wie heißen die, glaube ich, immer wieder VfL oder sowas?
Ich habe es mir angehört, ja.
Ja, ich glaube, so hießen die, ne?
Ich glaube, so heißen die auch immer noch.
Ja, genau. Und da habe ich ja gelernt, warum Friede so populär ist. Ich habe mich ja gewundert, ich folge ja da den ganzen Jungs irgendwie auf Instagram. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel mit Instagram mache irgendwie, aber da sind sie halt. Irgendwie Facebook oder sowas macht ja keiner mehr, was mir eigentlich auch ganz recht ist. Wobei Instagram gehört auch zu Facebook, glaube ich, ne? Von daher ist egal. Ist egal. Jedenfalls, da treiben die sich ja alle rum und das hat mich halt schon gewundert, dass der halt irgendwie wahnsinnig viele Follower hat für einen im Prinzip Nachwuchsspieler, der bisher nicht über Regionalliga hinauskam. Und zu jeder Trivialität kommt dann irgendwie gleich hunderte Kommentare, irgendwie yo Bro und super und bester Mann und no Friede, no Party, wenn er nicht gespielt hat und wir nicht gewonnen haben oder sowas. Und jetzt, als er gespielt hat, dann kommt auch gleich Friede, bester Mann und so. Also ich sag mal so, die fachlich fundierten Kommentare in großer Anzahl.
Hey Friede, schnellste Auswechslung.
Genau, aber jetzt habe ich ja gelernt, woher das kommt. Der macht wohl auch irgendwie sowohl ein bisschen E-Sports, so wie Mocky, irgendwie spielt wohl auch irgendwie FIFA, aber glaube ich auch andere Sachen und streamt das da irgendwie auf Twitch und ist da wohl irgendwie relativ bekannt, so bei jungen, videospielaffinen Menschen. Was dann sogar dazu geführt hat, dass in Bochum jemand mit einem Wehen-Friede-Trikot oder mit einem WM-Trikot mit Friede-Aufdruck rumlief.
Ja, ich habe auch letztens auf Twitter jemanden, habe ich gesehen, wie da jemand gefragt hat, wo er denn ein Friede-Trikot herbekommt und dann SVW in Wiesbaden-Account geantwortet hat, hier im Shop.
Ja, sehr gut.
Also der wollte dieses, wo Sky ja auch immer den Reportern dann abgeht, wenn sie im Textmarker gelb oder wie nennen sie es dann, dieses Neon-Gelbe. Ich hatte mal nachgefragt, also am Anfang, kurz nach der Verpflichtung, wurden ein ganz paar Friede-Trikots verkauft, aber danach hatte sich der Markt dann auch schon wohl schnell gesättigt. Aber okay. Zumindest gab es erstmal so einen kleinen.
Gab einen kleinen Peak, ja. Also
genau, aber es ist jetzt nichts, was, glaube ich, was das Gehalt jetzt aufwiegt. Von daher war der Transfer schon, denke ich mal, rein sportlicher Natur und Ja, im E-Sports-Team ist ja auch kein Platz mehr.
Ja, genau. Da spielt anscheinend nach seinem Debüt letzte Woche, diese Woche, Sascha Mockenhaupt schon wieder.
Ja, der hat es auch stark gemacht. Ich habe es tatsächlich geguckt. Mhm. Also nicht live, aber ich habe mir das dann nochmal angeguckt, das Einzel und auch das Doppel, das er mit Bono gespielt hat. Die haben gegen Leverkusen gespielt, die vorne mit dabei sind. Mhm. Und er hat dann relativ schnell 2-0 hinten gelegen. Und dann hat er aber dann hat er noch einen Anschluss gemacht vor der Pause. Und dann hat er die zweite Halbzeit wirklich gut gespielt und war dann kurz vom Ausgleich.
Okay.
Und das Doppel haben sie dann gewonnen. Also es war schon gut.
Na gut. Wollen wir mal eben einen Blick auf die Tabelle wagen? Einfach mal, um hier so den sportlichen Teil so ein bisschen abzuschließen. Man scrollt weit nach unten. Wir sind wieder Vorletzter.
Also diese Partien gegen Teams hinter uns in der Tabelle, die waren nicht so erfolgreich.
Das war bis jetzt nichts. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Was sagt der Spielplan gegen Ende? Wir spielen ganz zum Schluss gegen Darmstadt und St. Pauli. Ja gut, man kann ja am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen St. Pauli die noch überholen.
Wenn sie nicht zu weit weg sind.
Wenn die nicht zu weit weg sind. Momentan sind sie noch in Reichweite. Also, Wien aktuell wieder 17. 3 Punkte vor Dynamo Dresden. Punktgleich mit dem Karlsruher SC, die sind auf dem Relegationsplatz. Bochum und St. Pauli haben jeweils 2 Punkte mehr und dann ist schon so ein bisschen eine Lücke. Nürnberg, Hannover, Sandhausen. Ja, aber letztendlich, da ist es halt auch noch alles eng beisammen. Also ich sag mal so alles so ab Platz 8 runter oder sowas. Vielleicht könnte man sogar noch Fürth und Regensburg eigentlich noch mitten reinnehmen. Selbst die sind noch nicht besonders
weit weg. Ja, ich denke nicht, aber
nee.
Also Osnabrück, die haben ja so einen Abwärtstrend. Die waren ja weiter, die kommen jetzt so Stück für Stück nach unten. Mhm. Und haben ja jetzt auch in der letzten Minute in Karlsruhe den Ausgleich gemacht, was ja eigentlich ganz cool war.
Ja.
Aber ich gucke jetzt gerade mal. Also Dresden spielt jetzt gegen Bochum am Wochenende.
Genau.
Da könnte man dann, die könnten dann aufschließen, sofern wir am Freitag nicht schon vorlegen.
Ja.
Ja. Von daher ja, ich meine, es ist immer noch eng und so 1 bis 3 Punkte mehr würden uns sehr gut zu Gesicht stehen, aber ich glaube, es ist auch, also lieber jetzt nochmal so eine kleine Delle als dann später, sofern es denn jetzt auch einen positiven Effekt hat, ne, dass man jetzt noch mehr, obwohl es ja immer sagen, ja, wir unser Ziel und wir lassen es nicht blenden und wir verlieren das nicht aus den Augen, ne, und wir glauben an uns. Alles super, nur dann müssten wir jetzt mal wieder gewinnen.
Ja, bist jetzt schon so ein bisschen unter Zugzwang. Jetzt am Freitagabend gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Die sind aktuell 7., stehen eigentlich ganz gut da. Haben jetzt aber, warte, die haben das letzte Spiel, glaube ich, zu Hause verloren. Ach ja, genau, gegen Bielefeld. Kunststück. Da verlieren momentan viele gegen Bielefeld.
Gut, dass wir gegen die erst nächsten Monat spielen.
Ja. Das ist das übernächste Spiel, oder?
Am 1.3. Nach Fürth müssen wir nach Bielefeld.
Genau. Naja, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Fürth. Was glaubst du, wird sich da viel ändern, so, ich sag mal, an Personal oder taktischer Ausrichtung? Oder machen wir im Prinzip so weiter und hoffen mal, dass es diesmal irgendwie zu Punkten führt?
Also, es hat sich ja keiner wirklich aufgedrängt. So, von denen die einen, also man sollte ja davon ausgehen, dass der Trainer die 11 aufstellt, die am meisten Sinn ergibt und dass die am ehesten reinkommen, dann die dann eben als nächstes hinten dran stehen. Natürlich spielsituationsbezogen dann gewechselt wird, aber so. Und da hast du jetzt, ja, ich meine, die Abwehr dürfte so stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob er jetzt Kuhn und Schimborowzer nochmal bringt, aber Kuhn hat jetzt auch die Saison nicht so überzeugt. dass man auf jeden Fall bringen
muss. Ja, und es ist auch noch die Frage, wie lange er jetzt noch braucht. Also dieser Hannover-Einsatz, der kam offensichtlich zu früh, hat er auch zugegeben.
Genau, von daher denke ich mal, dürfte die Torwart und Abwehr gleich bleiben. Ja. Und ansonsten hast du Ditgen, Scheffler, Chato auch gesetzt. Ja. So. Und dann hast du schon mal noch zwei Positionen. Das ist der Rechtsaußen.
Gut, Ditgen könnte eventuell bei der nächsten gelben, ist er, macht dann Spielpause. Gut,
aber das ist jetzt für Fürth erstmal nicht relevant. Also sprich, dann hast du noch den Rechtsaußen und den entweder den zweiten Sechser oder den, also den zweiten Zentralen im Mittelfeld oder die hängende Spitze wie Schiré. Schiré hat mir jetzt die letzten Spiele, hat man jetzt, weiß ich, ja.
Er hat immer mal schon ein paar Aktionen hat er schon drin, ja, aber ist jetzt natürlich nicht so überragend wie jetzt vielleicht letztes Jahr.
Ist halt die Frage, ob du jetzt sagst, du willst, dass du rückst von dem System wieder ab und bringst wieder den zweiten Zentralen. Ich würde sagen, dass man das tun kann, weil du, wenn du jetzt guckst, dass du jetzt nach Fürth, musst du nach Bielefeld, dann musst du nach Osnabrück, dann kommt der VfB Stuttgart. Das sind vielleicht alle Spiele, wo du im 5-4-1 vielleicht eher antreten solltest. Ja, und dann könntest du dadurch, dass du jetzt halt, ich meine, du hast in Karlsruhe, hast es glaube ich zum ersten Mal gespielt und da hast du saudreckig 1-0 gewonnen. Das war jetzt auch nicht verdient. Das war glücklich. So, dann hast du Aue geschlagen, das sah gut aus. Ja gut, und danach Hannover, okay, Punkt auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß es nicht, also ich finde einerseits sollte man nicht so ausrechenbar sein und andererseits aber auch, von wenn sie von dem System jetzt überzeugt sind, dann werden sie es auch nicht mehr ändern. Von daher, dann hast du aber auch jetzt nicht so viele Optionen, das groß anders zu spielen, weil du hast dann hast du eigentlich nur Friede oder Schiré, den du hinter den Spitzen spielen lassen kannst, ja. Könntest mit Schiré noch hinten und dann könntest du vielleicht noch Schipnowski von Anfang an bringen, ja, aber ja. Also eine große Veränderung wird es meiner Meinung nach nicht geben und einzige Option wäre eben wieder zum 5-4-1 zurückzukehren.
Ja.
Gerade eben im Hinblick auch, dass man es vielleicht dann für die nächsten Spiele eher dann so in Bielefeld und gegen Stuttgart vielleicht eher so spielt.
Ja. Ja. Okay, ja, gut. Mehr Rätselraten brauchen wir jetzt da auch nicht. Nee. Werden wir dann sehen.
Nee, entscheidend ist, dass du halt auch tatsächlich im Spiel dann mal das Ding über die Linie bringst zur Führung. Du hast jetzt, gut, in Hannover hast du spätes Tor gemacht, aber gut, hast jetzt zwei Spiele nicht getroffen. Ja, also dass du einfach, und zur Not, das ist dann eben halt auch mal zu Null über die, dann, ja, 0-0 ist jetzt nicht das Ziel, aber notfalls ist das dann eben so. Ne? Das ist halt hinten dann halt den Laden mal wieder dicht hältst, das wäre auch ganz. Wobei man ja sagen muss, gegen Bochum und Regensburg haben wir 8 Stück in der Hinrunde kassiert, jetzt nur 2. Aber haben wir doch keins geschossen, ne?
So. Ja, genau. Also, wie gesagt, jetzt am Freitagabend 18.30 Uhr zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und es gibt wieder diese Aktion mit der Familienkarte Hessen. Gut, wenn ihr uns zuhört, ist die Chance groß, dass ihr ohnehin zum Spiel kommt. Aber erzählt es vielleicht auch nochmal irgendwie Freunden oder Verwandten weiter. Wer eine Familienkarte Hessen-Karte hat, bekommt ein Sitzplatzticket für einen schlappen 5er. 5 Euro im Block O9, denke ich, ne? Wahrscheinlich dann im Familienblock, oder?
Im Familienblock, ja.
Genau. Ja, also, so günstig bekommt man selten Zweitliga-Fußball zu sehen und was gibt's denn Schöneres als ein Flutlichtspiel in der Britta Arena?
Genau.
So, dann ist tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen eine längere Woche, nachdem wir jetzt zweimal sozusagen eine 6-Tage-Woche nur hatten, ist dann ein bisschen mehr Abstand, dann geht's nämlich erst am Sonntag, 1. März weiter, Michael hat's gerade schon gesagt, auswärts in Bielefeld. Aktuell Tabellenführer, also da wäre, ich sag mal, ein Punkt, der ist da sicher jetzt nicht momentan nicht einkalkuliert, dass wir da was holen. Das wäre ein Bonuspunkt, wenn wir da was mitnehmen. Aber das hatten wir ja auch schon an anderer Stelle. Ich sage nur Stuttgart. Okay, dann habe ich noch ein letztes Thema, was ich kurz mit dir besprechen wollte. Heinz Lindner, der ist morgen zusammen mit Rüdiger Rehm bei der Pressekonferenz. Was soll ich ihn fragen, falls ich hingehe?
Heinz Lindner ist
Ich glaube, ja. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, ist ja okay, kann ja sein.
Genau, ja.
Er wird wahrscheinlich nur Fragen zum Spiel beantworten.
Ja gut, das meistens werden ja so ein paar allgemeine Fragen ja, auch noch irgendwie so reingeworfen. Das meiste macht ja dann der Trainer. Aber ab und zu hat man vielleicht nochmal eine schlaue Frage an den Spieler. Also für mich interessant, ich weiß jetzt nicht, ob und wie man das an der Stelle fragen könnte, aber mal ganz direkt, glaubst du, wir sehen ihn nächste Saison noch in Wien? Also ich sag mal, also Schlechtfall, wir steigen ab, dann sicher nicht.
Wollte ich gerade sagen, im besten Fall ja, weil dann würden wir sicher ziemlich sicher die Klasse halten.
Okay, das ist jetzt umgekehrt.
Aber
selbst wenn.
Also ich würde mal so sagen, er ist jetzt, wenn ich jetzt auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 bin als Sportdirektor, Manager, Trainer, was auch immer, und bin ein ambitionierter oder mittelmäßiger Zweitligist, dann würde mir, glaube ich, beim Videostudium von Heinz Lindner nicht das Brötchen aus der Hand fallen, weil er spielt, würde ich sagen, solide, aber nicht überragend, und er hat sich, glaube ich, was die Fitness angeht, jetzt gut gesteigert, und er hält auch gut. Das ist ja ganz wichtig, dass er der Abwehr auch Sicherheit gibt, nicht wirklich so viele Wackler drin hat, wenn dann mal so kleinere, aber im Großen und Ganzen ein sicherer Rückhalt ist, aber eben auch nicht so überragend. Also zum Beispiel der gegen Bochum, der Torhüter, der war schon sehr stark. Mhm. Ne? Der hat das, gar jetzt beim Tor konnte der jetzt auch nichts machen, aber der Lindner bei uns. Aber also du hast schon auch immer mal gegnerische Torhüter, die, wo ich sagen muss, so, boah, auch glaube ich von Bielefeld, der Keeper war damals sehr stark, da hatten wir schon auch ein paar Chancen. Also hast du schon immer mal so, dass du sagst, und da würde ich, in die Kategorie würde ich ihn jetzt nicht zählen. Von daher, gut, keine Ahnung, was der dann für Angebote bekommt und was er dann auch abruft. Ja.
Aber gehe ich mit, also das deckt sich auch so mit meinem Eindruck. Also für uns war es auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, keine Frage jetzt mit der Situation, wie das Torwart-Thema so halt in der Anfangsphase der Saison halt war. Da haben wir hier schon ausgiebig diskutiert. Da war es sicherlich ein deutliches Upgrade, eine gute Verpflichtung für uns, hilft uns. Aber genau, also jetzt, ich glaube, ein Erstligist käme jetzt nicht auf die Idee, den jetzt zu holen, maximal halt irgendwie so als zweiten Torwart oder sowas. Weiß nicht, ob er da Bock drauf hat oder ob er dann lieber spielen möchte. Und da wird es wahrscheinlich, ja, viel mehr als zweite Liga wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht drin sein. Oder geht halt vielleicht wieder nach Österreich oder sowas.
Also tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann woanders hingeht. Und ich glaube, du hast aber dann, ich meine, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass die Kölner jetzt nicht mehr unbedingt mit Bartels planen.
Ja, stimmt, das war neulich, ging ja irgendwo so ein Artikel mal rum.
Ja, genau, der
so
ist ja ausgeliehen Erzählung. Und das lief jetzt natürlich nicht so, wie die Kölner sich das wahrscheinlich erhofft hatten, dass er eben Spielpraxis hat und sich weiterentwickelt. Das war ja jetzt, ja, er war in der Vorbereitung verletzt, dann war er irgendwann wieder fit, dann hat er sich direkt verletzt. Also, und jetzt spielt er halt nicht mehr.
Ja, ja.
Von daher, wenn sollte Lindner gehen und man dafür Bartels verpflichten, wäre das ja auch eine Option, ohne dass man jetzt ihn beurteilen kann, weil er einfach...
Wir können eigentlich nichts sagen, wir haben eigentlich nur eine Minute auf dem Platz gesehen. Ja.
Gut, da hat er... Ja, ja, genau.
Ja, okay. Daher. Gut, das wären eigentlich so meine Punkte, die ich hatte. Lass gerade mal schauen, was wir sonst noch so an Themen haben. Liebe Hörer, ihr habt es ja mitbekommen, so alles andere, gut, über Jugend haben wir heute tatsächlich mal ein bisschen gesprochen, aber so die kleineren News, das gibt's bei uns regelmäßig in der Wehenschau im Blog. Falls ihr uns jetzt bisher nur gehört habt, aber nicht gelesen, dann schaut doch ab und zu einfach mal unter stehblog.de. Da gibt's dann halt solche Sachen wie, ja, halt wenn's irgendwelche News so rund um den Verein gibt, die bringen wir da jetzt ganz gerne unter. Dann.
Ja. Wir sind ja vielleicht noch eine Sache, weil du ja die Trainerwechsel mal auch aufgelistet hattest. Wir sind das einzige Team aus der unteren Tabellenregion, das den Trainer noch nicht gewechselt hat, ne?
Ja, St. Pauli noch, ne? Wenn man die jetzt noch mit reinzählt.
Ja, okay. Ja, okay, dann eins von zwei.
Die sind jetzt auch, was sind die gerade? 14. Die haben auch nicht gewechselt. Genau, aber ansonsten um uns herum, jetzt zuletzt der Karlsruhe, die haben alle schon mal einmal durch. Genau. Ja, dann zum Abschluss. Hast du was hier in die Hassrubrik eingetragen?
Ja, der Auslöser war ein Tweet von Sonja, die ein schönes Bild gepostet hatte von Darmstadt 98, wo zwei Spieler mehr oder weniger begeistert eine Karte hochhalten. Das eine ist der, wie heißt denn der mit Vornamen? Der Melem.
Ja, wie heißt der mit Vornamen? Gute Frage.
Also es sind Melem und Kempe und
Kempe heißt Tobias.
Ja, das waren eben Valentinskarten und auf der einen steht: Mit dir campe ich an jedem Ort der Welt. Und das andere ist: Mit dir will ich mich vermehlen.
Marvin Melem.
Marvin Melem.
Ja, ja, fantastische Wortwitze, Jokes with Names, großartig, mein alles überragendes Lieblingsthema. Und da hast du uns was mitgebracht.
Ja, da habe ich dann auch, bin ich unseren Kader durchgegangen und habe mir gedacht, was könnte unser Verein nächstes Jahr vom Valentinstag an Sprüchen bringen. Und jetzt habe ich da drei Kategorien. Ist die Frage, ob du alle hören willst oder nur ein paar.
Taucht Jan Vogel auf?
Ja. Also wer nicht auftaucht, das kann ich vorab verraten, ist Tich Rivero. Mhm. Auch Schipnowski habe ich nicht und auch Morovza war mir zu schwierig.
Okay. Zu anderen John?
Ja, also ich habe jetzt die Kategorie. Uiuiuiuiuiui, au, 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 au.
Ja, es ist kurz vor Fasching. Wir hauen einmal einen raus. Komm, hause alle raus. Also, sag mal, fangen wir an mit der Kategorie, die noch nicht völlig mir das Gehirn explodieren lässt.
Die Kategorie Diddle-Postkarte habe ich sie genannt.
Was für eine Postkarte?
Diddle.
Okay. Erinnert sich noch jemand
an? Also fangen wir doch mit dem Vogel an. Mhm. Ein Vogel wie ich will mit dir Hochzeit feiern.
Okay, das geht ja doch. Das
Kinderlied.
Ich hatte schon was anderes befürchtet.
Und das andere war: Nur mit dir wachs ich über mich hinaus.
Sehr gut.
Ja, und das andere war dann: Kaum bist du weg, vermissne ich dich.
Oh, Tobias Missner hatte, ich glaube, gestern 20. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich.
Ja, und es sind auch viele Spieler, die gar nicht so oft spielen, für diese Postkarten geeignet.
Ja.
ja, dann habe ich noch: Du bist perfekt, keiner ist besser für mich geeignet. Ja. Ja.
Da wird mir ganz warm ums Herz.
Ja. Genau.
Weiter?
Und dann habe ich noch zwei. Und das ist jetzt die harte Hardcore-Kategorie. Ob in Lorch, Franken oder Schweden, ohne dich will ich nicht leben. Die können gleich drei Leute hochhalten.
Ja, sehr gut. Weiter.
Und dann habe ich noch eine: Ich liebe dich, du bist mein Mockenhaupt. Ja.
Okay.
Feedback immer an stblog.de.
Waren das jetzt schon alle drei?
Das waren jetzt alle.
Achso, ich dachte, jetzt kommt, das war die erste Kategorie.
Nein, das waren alle Sprüche, die ich hatte. Mehr hatte ich nicht.
Okay.
Ich habe alles rausgehauen.
Alles rausgehauen.
Das eine war ja die Kategorie Diddle und das andere, ja, das war dann die Kategorie SVWW.
Ja, ja, okay.
Ja, Mockenhaupt wollte ich irgendwie noch unterbringen.
Ja, liebe Zuhörer, falls ihr noch weitere fantastische Valentinstagssprüche oder Titelpostkarten mit Spielernamen oder meinetwegen auch Trainernamen, sonst irgendwelchen Leuten rund um den SVW in Wiesbaden habt, schreibt uns gerne dazu in die Kommentare unter diese Folge, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, egal wo, und die Schlechtesten werden mit einem herzlichen Buh unserer Wahl belohnt.
An die Trainer habe ich gar nicht gedacht, jetzt wo du es sagst.
Kann ich dich noch nach Hause begleiten?
Ja. Oh. Sehr gut.
Oh.
Ja.
Okay. Habe ich auch nochmal hier ganz spontan einen rausgehauen. Ja, damit verabschieden wir uns. Das war Folge 53 von Niemals Erste Liga. Auch wenn ihr keine albernen Namenswitze habt, könnt ihr uns trotzdem auch gerne was schreiben oder uns eine iTunes-Rezension dalassen. Gibt uns 5 Sterne. Oder auch nicht.
Ja, oder 4,5.
Wir freuen uns über alles.
4,5.
4,5 ist auch in Ordnung. Oder überhaupt, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und ja,
also. Ja, und wir stehen am Freitag für Diddle-Postkarten-Motive zur Verfügung.
Genau. Ah, halt, gut, dass du das sagst.
Ja, siehst du.
Eins habe ich noch. Es gibt noch einen Restposten an NEL-Aufklebern. Wir haben Sticker. Ich habe so bei den Veranstaltungen zum Buch und auch schon im Stadion habe ich schon eine Menge Sticker verteilt. Wenn ihr uns zuhört, ist die Chance relativ groß, dass ihr schon welche bekommen habt. Aber wenn ihr noch welche braucht oder wenn ihr nur aus der Ferne zuhört und uns noch nicht persönlich getroffen habt, gegen einen frankierten Rückumschlag schicken wir euch auch gerne welche zu. Oder wie gesagt, sprecht uns im Stadion an. Ich habe meistens einen ganzen Stapel in der Jackentasche. Lass das mal den Ordnungsdienst nicht hören.
Ja, die könnten das ja kontrollieren.
Die könnten das kontrollieren, aber ich bin natürlich vertrauenserweckend und ich würde auch niemals selber stickern. Ich verteile ja nur welche Leute für zu Hause, für das Sticker-Sammelalbum.
Du klebst hier nur dahin, wo es erlaubt ist.
Selbstverständlich. Gut, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.